lese den heutigen Bibeltext aus Nehemia, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Nehemia geht nach Jerusalem. Im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Artaxerxes, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König: Lang lebe der König! Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König: Was erbittest du von mir? Ich flehte zu Gott des Himmels und antwortete: Wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihm, fragte: Wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm: Wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Als ich zu den Statthaltern westlich des Euphrat kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte Offiziere und Reiter mit mir geschickt. Als der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte.
Von Sonntag bis Mittwoch hatte ich das Privileg, mich an einen einsamen Ort zurückziehen zu können. Ich war in der Ostsee. Ich wollte dort zur Ruhe kommen, ich wollte dort Zeit mit Gott verbringen. Ich hatte einige sehr, sehr konkrete Fragen an Gott und wollte mir die Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Ich wollte mir die Zeit nehmen, zu beten. Ich wollte mir die Zeit nehmen, spazieren zu gehen, in der Bibel zu lesen, mein Tagebuch zu schreiben. Und ganz bewusst diesen Fokuswechsel, von dem wir letztes Mal auch gesprochen haben, den Fokuswechsel weg von unseren Umständen hin auf Gott bei mir zu initiieren. Manche der Fragen, die ich hatte, sind beantwortet worden und viele, viele neue Fragen sind entstanden. Ich habe über mich als Ehemann, über mich als Papa, als Pastor, als Leiter, als Nachbar, als Freund und noch manche andere Punkte nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich an manche Sachen, die in meinem Leben so passiert sind, gewöhnt habe. Manche zerplatzten Träume, manche Beziehungen, die nicht mehr existieren, manche Fehler, die ich gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten als Papa und als Ehemann, die nicht beabsichtigt waren und trotzdem passiert sind. Manche Versagen als Leiter, manche unerledigten Sachen, manche nur hemdsärmelig erledigten Sachen. Manches an hätte, wäre und müsste und sollte ist mir eingefallen, aber auch ganz, ganz, ganz viel Hoffnungsvolles, viel, was mich echt fröhlich gemacht hat. Und diese Zeit der Stille und des Gebets, die hat mir geholfen, manches klarer zu sehen, manches überhaupt mal wieder zu sehen, überhaupt mal wieder wahrzunehmen, was in vielen Fällen überhaupt keine neue Info war, aber die mich einfach überwältigt hat. Ich habe mich in dieser Zeit an einigen Stellen total gefreut und ich habe in der letzten Woche zum ersten Mal seit langem auch wieder so richtig geweint. Und ich bin froh, dass das Meer so laut war. Da konnte ich das einfach rauslassen und es hat gut getan. Wir haben im letzten Gottesdienst angefangen mit der Predigtserie Sehnsucht nach Zuhause. und angefangen, über Nehemia nachzudenken, einen Mann, der im Tagebuchstil ein Buch im Alten Testament im vorderen Teil der Bibel geschrieben hat und der als Israelit im Exil, also in der Gefangenschaft, lebt. Er ist aufgestiegen als Fremdling in diesem Volk, im Persischen Reich, am persischen Königshof in Susa, der Hauptstadt von Persien damals, ist aufgestiegen bis zum Mundschenk, für einen Ausländer eine sehr, sehr coole Karriere. Und seine tägliche Routine, die wird durchbrochen durch die Information, als sein Bruder aus Jerusalem, der Heimatstadt der Israeliten, zu ihm kommt und ihm erzählt, dass selbst nach über 140 Jahren, als Jerusalem überfallen wurde, die Mauer und die Tore und die Häuser immer noch in Trümmern liegen. Und obwohl diese Info nicht neu für ihn ist, er wusste das, durchbricht sie seine Routine und entfacht in ihm eine Leidenschaft, die ihn nicht nur bewegt, wie Christ das letztes Mal gesagt hat, sondern die ihn in Bewegung setzt. Ungefähr 3 bis 4 Monate nimmt er sich Zeit, über diese Info nachzudenken. Was heißt das? Er hatte sich in dieser langen Zeit daran gewöhnt, dass Jerusalem in Trümmern liegt. Und Jerusalem, das möchte ich nochmal wiederholen, Jerusalem war nicht irgendeine Stadt. Jerusalem war die Stadt Gottes. Jerusalem war die Stadt, auf der ganz viele Versprechen von Gott lagen. Jerusalem war die Stadt, wo der Tempel stand. Da fand Begegnung mit Gott statt. Dort sollte eigentlich geistliches Leben toben. Aus der Stadt sollte der versprochene Messias, der Retter für ein ganzes Volk kommen, für eine ganze Welt. Dort war Gemeinschaft mit Gott. Und aufgrund der zerstörten Mauer war Jerusalem der Umgebung und den Einflüssen der Umgebung schutzlos ausgeliefert. Keine Mauer bedeutet keinen Schutz. Kein Schutz bedeutet kein geistliches Leben. Kein geistliches Leben bedeutet keine Begegnung mit Gott in dieser Stadt. Und keine Begegnung mit Gott in dieser Stadt bedeutet keine Hoffnung. Und keine Hoffnung bedeutet keine Zukunft. Aber Gott hatte doch für diese Stadt eine ganz große Zukunft vorausgesagt. Was ist hier los? Warum diese zerplatzten Träume? Warum diese Hoffnungslosigkeit? Mir ist in der letzten Woche aufgefallen, dass wir hier etwas ganz, ganz Wichtiges lernen können an dieser Situation für unser eigenes Leben. Ich glaube, erst wenn wir verstehen, dass Gott in seiner Übersicht in solchen Momenten des Zerbruchs und der Zerstörung Geschichte schreibt, dann werden wir lernen, scheinbar sinnlose Momente in unserem Leben aus einer anderen Perspektive sehen zu können und vielleicht ein bisschen mehr verstehen zu können. Wo ist das gerade so bei dir? Wo fühlst du vielleicht so etwas Ähnliches, wie Nehemia hier gefühlt hat? Wo nimmst du irgendwie zerplatzte Träume wahr, bei dir oder bei anderen? Wo tendieren deine Gedanken in Richtung Hoffnungslosigkeit, Zerstörung, Tränen? Wo erkennst du eingefallene Mauern bei dir oder bei anderen? Und wo kommt durch die Einflüsse von außen langsam deine Kreativität, deine Ideen und vielleicht auch dein geistliches Leben total zum Erliegen oder kann nicht aufblühen? Und wo hast du in der Routine vielleicht vergessen wahrzunehmen, dass das so ist? Wenn du älter als 12 bist, hast du diese Fragen oder ähnliche Fragen. Wenn du jünger bist, vielleicht auch, aber noch nicht so intensiv. Eine Beziehung zu Gott nimmt diese Fragen nicht weg. Aber sie kann uns zeigen, wie wir weise und besser mit solchen Situationen umgehen können. Und das macht Nehemia. Wenn ich mir Gottes Geschichte mit der Welt und mit uns Menschen anschaue, dann kann ich zu keinem anderen Schluss kommen, als dass er genau diese Momente der Zerstörung, genau diese Momente des Zerbruchs zulässt, um daraus etwas viel Besseres aufzubauen. Etwas viel Größeres, etwas viel Neueres, etwas viel Umfassenderes. Wie hier in Jerusalem. Und es war nicht sofort sichtbar. Aber es ist entstanden. Und wir werden im Laufe dieser Predigtserie, die uns noch viele Wochen, wahrscheinlich Monate beschäftigen wird, durch Nehemia durch das ganze Buch, werden wir noch sehen, dass es diese Phase für Jerusalem gab, obwohl Gott diese Stadt überhaupt nicht aufgegeben hat. Ganz im Gegenteil, er wollte, dass diese Stadt Heimat für ganz viele Menschen wird. Und dass diese Stadt zu einem Bild wird. Zu einem Bild für etwas Neues, für etwas Großes. Dass Jerusalem eine Vorahnung wird für das neue Jerusalem. Was am Ende der Zeit steht, ohne Schmerzen, ohne Not, ohne Leid. Unglaublich. Und die Verbindung zwischen dem existierenden Jerusalem dort und dem neuen Jerusalem, dem Leben hier auf der Erde und der Ewigkeit, die hat Gott in Jerusalem durch Jesus Christus geschaffen. Und der ist auch die Verbindung zwischen unserem Leben mit all dem Zerbruch und den Fragen und der Hoffnungslosigkeit zu dem Leben in der Ewigkeit. Zerbruch gehört dazu. Ich dachte, manchmal ist ein Totalschaden nötig, damit man ein neues Auto bekommt. Und ich glaube, wir können aufhören und entspannen, zu versuchen, das irgendwie alles zu verhindern. Das wird uns sowieso nicht gelingen. Und ich glaube, wir müssen lernen, dankbar für Momente zu sein, in denen uns klar wird, dass irgendwas nicht stimmt, in denen eine Info oder ein Bibelvers oder eine Begegnung mit einem Menschen oder ein Eingreifen Gottes oder eine Krankheit oder eine Katastrophe, wie auch immer, ein Gottesdienst, uns wachrüttelt, um uns zu zeigen, hier sind im Laufe der letzten Wochen, Monate oder Jahre Mauern zerbröckelt, eingestürzt, brüchig geworden, Gewohnheiten haben sich eingeschlichen. Und es ist an der Zeit, das wieder aufzubauen. In Deutschland darüber zu reden, eine Mauer wieder aufzubauen, ist riskant. Weil wir eine Vorstellung davon haben, dass hinter dieser Mauer Ungerechtigkeit und ein System herrscht, was Leute unterdrückt. In dem Bild hier und in der Mauer von Jerusalem, da geht es um eine Schutzmauer hinter der Sicherheit, hinter der Geborgenheit, hinter der heilsamen Beziehung, hinter der Gerechtigkeit, hinter der echtes Leben, Zusammenhalt und Gemeinschaft stattfinden soll. Und das alles kann nicht mehr stattfinden, wenn diese Mauer eingestürzt ist und alle möglichen Einflüsse das alles durcheinander machen. Und das ist es, was Nehemia hier klar wird. Es ist etwas ganz Entscheidendes, nicht so, wie es sein sollte. Und daran muss sich was ändern. Und diese Info, die verändert sein Herz. Und er nimmt sich Zeit, darüber nachzudenken, zu weinen, zu fasten und zu beten. Und diese Info hat die Routine seines Lebens als Mundschenk eines Königs total verändert. Und sogar sein Chef sieht ihm an, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und der Bibeltext und sein Tagebucheintrag sagt, es war zum ersten Mal, dass ich so aufgetreten bin. Er war dazu da, Clown zu sein, für gute Stimmung zu sorgen vor dem König. Gibt es in deinem Alltag, in deiner Routine Platz und Zeit, um solche Fragen zuzulassen und um solche Fragen zu stellen? Ich war am Sonntag noch nicht lange von zu Hause weg. Da habe ich mich schon wieder nach zu Hause gesehnt. Und ich dachte, das ist irgendwie, sobald man das eine irgendwie hat, ich habe mich nach nichts mehr gesehnt als nach ein paar Tagen der Stille und war auf dem Weg dorthin und dachte, oh, ich würde am liebsten wieder nach Hause fahren. Und dann war ich zu Hause am Mittwoch und dachte, oh, war das schön, woanders zu sein. Und das ist das, was wir letztes Mal auch hatten. Sobald eine Sehnsucht irgendwie befriedigt ist, ploppen 10 andere wieder auf. Und diese Suche nach alles in Ordnung, nach Geborgenheit, die wird nicht aufhören. Und wenn wir den Mut aufbringen, dieses Gefühl immer weiter zurückzuverfolgen bis zu ihrem Ursprung, dann werden wir irgendwann, wenn wir ehrlich sind, an den Punkt kommen, an dem wir merken, dass nichts und niemand diese Sehnsucht endgültig stillen kann. Kein Geld. Es wird wertlos irgendwann. Keine Kinder, die ziehen irgendwann aus. Kein Ehepartner oder Partner, der wird irgendwann runzelig. Keine Eltern, die sterben irgendwann. Und wenn das alles nicht mehr da ist, dann sehen wir uns danach, dass es wieder so und so weiter. Und deswegen war das zerstörte Jerusalem hier nicht das Ende. Und auch das wiederaufgebaute Jerusalem war nicht das Ende. Es war lediglich ein Zwischenstadium, ein Hinweis auf etwas noch viel Besseres. Gott hat hier diese Sehnsucht nach Zuhause, darum geht es. Gott hat hier diese Sehnsucht nach Zuhause initiiert, damit sein Volk in Jerusalem wieder Zeit mit ihm verbringt und so wieder versteht, was will Gott eigentlich? Was sind eigentlich seine Pläne? Und so konnte geistliches Leben, so konnte Kirche wieder anfangen in Jerusalem. Und dieses geistliche Leben, was dann wieder angefangen hat, hat neu diese Hoffnung geschürt, von hier wird noch was ganz Großes ausgehen. Und 445 Jahre später ist Jesus Christus geboren, als König über die ganze Welt, der endgültige König über ein Königreich, das noch viel größer, viel bedeutender, viel besser, viel schöner und viel neuer ist als alles, was es hier auf dieser Erde geben wird. Und deshalb beschreibt die Bibel das als das neue Jerusalem, die Ewigkeit, das endgültige Zuhause. Bei Gott ankommen, zu Hause sein. Und ich glaube, dass Gott es auch ist, der in uns diese Sehnsucht nach Zuhause initiiert, damit wir nach ihm suchen. Und Gott hat sich unter anderem das Konzept Kirche und Gemeinschaft überlegt, damit wir ihn dort finden und damit wir ihm dort begegnen können. Und jeder Mensch, der Gott als König akzeptiert und ihm und seiner Herrschaft vertraut, der hat garantiert eine Wohnung in dem neuen Jerusalem. Und jeder, der sagt, ich komme ganz gut ohne Gott klar, der entscheidet sich selbst freiwillig für eine Wohnung an einem anderen Ort. Und die Bibel, und das ist heftig, die nennt diesen Ort Hölle. Und da gibt es die komischsten Bilder. Hölle meint einfach nur, ich habe mich freiwillig für einen Ort entschieden, an dem nicht Gott regiert. Und ein Leben an einem Ort, wo nicht Gott regiert, ist die Hölle. Und da will niemand auf Dauer gerne sein. Und da will auch Gott auf Dauer niemand gerne sehen. Und deswegen beruft er Leute wie Nehemia und dich vielleicht und mich, um in dieser Zwischenzeit zwischen dem Jerusalem und dem neuen Jerusalem Modelle davon aufzubauen, die Lust machen auf das endgültige Zuhause. Eine Kirche, in der es sich um Jesus Christus dreht, kann und soll genau das sein. Ein Musterhaus, Werbung für die endgültige Stadt. Und für viele, vielleicht für dich auch, klingt das wie eine billige Vertröstung auf irgendwann, weiß ja niemand so ganz genau, hat ja niemand bisher gesehen. Aber dieses Jenseits, mir gibt es unglaublich Hoffnung. Und mir gibt das eine Vision. Und wenn man sich ein bisschen mit der Kirchengeschichte und der Vergangenheit beschäftigt, dann sieht man, die Menschen, die sich am meisten mit dem Jenseits, am meisten mit der Ewigkeit, am meisten mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt haben, haben am meisten Motivation gehabt, etwas für das Diesseits hier zu tun. Ganz praktisch, weil sie das angefeuert hat, weil sie Motivation dadurch bekommen haben. Und so schreibt Gott Geschichte. Am Anfang war die Schöpfung. Alles war perfekt. Dann kam der Fall, der Sündenfall, wo Menschen entschieden haben, ich kann ohne Gott besser klarkommen, mit allen Konsequenzen. Und darunter leiden wir und darunter leidet Gott. Und deswegen hat er für einen Ausweg gesorgt, für Erlösung gesorgt. In Jerusalem, dort ist Jesus Christus gestorben für das, was zwischen uns und Gott steht. Und nur dadurch kann ein Neuanfang anfangen. Eine komplette Wiederherstellung. Das ist die große Heilsgeschichte, die große Geschichte, die Gott mit dieser Welt und mit uns Menschen macht. Und die müssen wir und können wir und sollten wir runterbrechen auf unser eigenes kleines Leben, wo unser Zentrum, wo unser Herz nicht mehr geschützt ist, wo die Schutzmauern irgendwie zerfallen sind, nach und nach durch unterschiedliche Einflüsse von außen. Da schreit dieses Herz, da schreit unser Herz nach Gott und nach dem Wiederaufbau der Schutzmauer, damit echte Beziehungen und besonders die Beziehung nach Gott wieder dort stattfinden kann und diese Sehnsucht nach Zuhause endlich gestillt wird. Ich habe letzte Woche am Bett einer Frau gestanden auf einer Intensivstation und die hat gesagt, ich bin bereit zu sterben, ich bin bereit zu sterben, ich bin bereit zu sterben, ich bin bereit zu sterben. Der ging so scheiße, dass sie lieber sterben wollte. Und in dem Moment dachte ich, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt sterbe? Was antwortest du auf die Frage, wenn du nachher stirbst? Hat dein Herz diese geschützte Beziehung zu Gott? Oder willst du das Risiko eingehen, dass an dem Gott eventuell doch was dran sein könnte? Wenn du ihn siehst, ist es sehr wahrscheinlich zu spät. Und die nächsten Momente, die könnten ganz, ganz, ganz praktisch für dich oder für irgendjemanden, der dir lieb ist, ganz praktisch werden. Und dich vielleicht total verändern. Erinnert euch dran, Nehemia war Laie. Er war kein Theologe. Er hatte wahrscheinlich gar nicht viel Ahnung von Theologie. Aber er war bereit, sich bewegen zu lassen und sich zu bewegen. Wo will Gott vielleicht durch uns, vielleicht durch dich, jemandem helfen, irgendwas Zerbrochenes wieder aufzubauen? Wer fällt dir ein mit zerplatzten Träumen, mit Hoffnungslosigkeit, mit unerfüllten Wünschen, mit nicht abgearbeiteten To-Do-Listen, mit Krankheiten, jemand, der durch Abgrenzung und Ausgrenzung verletzt ist, der unter Nöten leidet und zu kämpfen hat? Kannst du vielleicht für ihn zu einem Nehemia werden, der beim Wiederaufbau hilft? Und ihm oder ihr zeigen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und andersrum, wer kann dein Nehemia sein? Wo brauchst du das? Wie würde sich das Gesicht dieser Stadt hier verändern, wenn wir uns gebrauchen lassen, für andere da zu sein? Wie hat sich vielleicht das Bild dieser Stadt hier schon verändert, wo das schon passiert, ganz aktiv durch dich? Wisst ihr, Kirche ist nicht ein Gebäude und nicht eine Institution, wo man jeden Antrag in dreifacher Ausführung ausfüllen muss, damit endlich was passiert. Kirche bedeutet Menschen, die Gott vertrauen. Die sind füreinander und für andere da und lassen sich in Bewegung setzen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, kurz bevor er im KZ hingerichtet wurde, Kirche ist immer nur da Kirche, wo sie für andere da ist. Und wir sind auch die anderen, also auch für uns. Lass uns mal eine Minute Zeit nehmen. Vielleicht fällt dir jemand ein, vielleicht zeigt Gott dir jemanden oder eine Situation, vielleicht dich selbst oder eine Einrichtung, irgendwas in deiner Nachbarschaft, irgendeine Situation, in der er durch dich Hand sein möchte, um etwas wieder aufzubauen. Was brauchst du dafür? Gott wird es dir geben. Du kannst ihn um alles bitten, ehrlich. Er hat gesagt, was ihr in meinem Namen bittet, ich werde es euch geben. Wow, jetzt wird es interessant. Kann ich ihn um 100.000 Euro bitten? Um ein neues Auto? Ich glaube, wenn wir den Prozess durchgemacht haben, den Nehemia durchgemacht hat, und wir haben uns dieses Gebet letztes Mal angeguckt, wenn wir diesen Prozess persönlich durchmachen, wenn wir Schuld bekennen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn an seine und uns an Gottes Zusagen erinnern und ihn anflehen und wir danach immer noch das Gefühl haben, dass wir für Gott etwas tun sollen, wofür wir 100.000 Euro oder ein neues Auto brauchen, dann bittet ihn darum. Und er wird es euch geben. Wenn es seinem Willen entspricht und wenn nicht, werden wir an den Punkt kommen zu sagen, okay, dann akzeptiere ich auch, dass es nicht dran ist. Nachdem der König Nehemia gefragt hat, was ist los mit dir, weiß der ganz genau, was er sagt. Er weiß genau, was er antwortet und er weiß, diese Leidenschaft, dieser Plan ist in der Gebetszeit entstanden, in der Stille, die er sich vorher genommen hatte. An dieser Stelle hier ist nur noch Platz für ein kurzes Stoßgebet. Ich habe letztes Mal gesagt, man kann überall beten. Ich habe euch einen Beweis mitgebracht. Auf der Heimfahrt letzten Montag aus einer Therme haben Chris und ich uns auf der Autobahn Zeit genommen, im Auto zu beten. Es gibt für 20 Euro sogar ein Bild davon. Am Schönefelder Kreuz mit 91, wo Augen sind offen. Man kann überall beten. Der König fragt, was willst du von mir? Und Nehemia sagt, Chef, pass auf. wie kann ich fröhlich sein, wo mir so klar geworden ist, dass Menschen aus meinem Volk ohne Gott keine Hoffnung auf die Ewigkeit haben. Stell mich frei, ich will gerne etwas dagegen tun. Und in Jerusalem, in meiner Heimatstadt, die Stadtmauer wieder aufbauen, damit dort wieder geistliches Leben, damit dort wieder Kirche entstehen kann. Und dann sagt der König, okay, wie lange brauchst du dafür? Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, Nehemia hat sehr wahrscheinlich gesagt, 12 Jahre wäre ganz toll. Und wir müssen verstehen, Nehemia war mit seinem Posten die Lebensversicherung für diesen König. Für diesen König, der aufgrund dessen, dass er König eines anderen Volkes war, auch einen anderen Gott angebetet hat. Er war sein Mundschenk und wenn jemand den König vergiften wollte, dann war Nehemia als Filter davor. Und wenn jemand den König umbringen wollte, dann wäre Nehemia draufgegangen, weil der immer vorher alles probieren musste. Aber der König stimmt zu. Er stimmt zu, Nehemia gehen zu lassen. Und dann wird es schon fast ein bisschen unverschämt, wenn man hier weiterliest, weil Nehemia sagt dann, ach übrigens, ich brauche auch noch Holz und Baugenehmigung und Zollpapiere und Leibwächter und ein paar Pferde, wäre auch nicht schlecht, dafür, dass dir meine Arbeitskraft für die nächsten 12 Jahre nicht zur Verfügung steht und ich in eine Stadt gehe, um für geistliches Leben zu sorgen, damit die Menschen einen Gott anbeten können, den du doof findest. Das ist das, was hier passiert. Ist doch okay, König, oder? Und der König gibt ihm das alles. Er gibt ihm das alles. Und er sagt es ihm zu und er steht zu seinem Wort. Warum? Nicht, weil Nehemia so toll argumentiert hat. Nicht, weil er so ein toller Theologe war. Nein, weil er vorher als Laie einen tollen Job gemacht hat. Und der König wusste, dem kann ich vertrauen. Ist das nicht genial? Und ist es nicht vielleicht das, was du möchtest, diesem Gott zu vertrauen und eine Beziehung zu ihm zu haben? Und wenn du die hast, merkt dein Chef was davon. Oder dein Ehepartner. Hat das Einfluss auf deine Arbeitsmoral, auf deine Kommentare in der Pause? Wissen deine Nachbarn, dass du Gott in einer Tiefe vertraust, die nicht zu beschreiben ist, aber deren Konsequenzen sie spüren können? Jetzt kommt der wichtigste Abschnitt in diesem Abschnitt. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. So der Tagebucheintrag. Das ist der Schlüssel. Das ist die Garantie für die Wiederherstellung, die umfassender ist als alles, was Menschen sich vorstellen können. Du willst, dass sich deine Umstände etwas ändern. Vielleicht ein bisschen verbessern. Und Gott sagt, ich gebe dir die Ewigkeit in Perfektion, ich mache keine halben Sachen. Du willst eine neue Wohnung und Gott sagt, ich gebe dir ein Zuhause. Mittendrin ist noch so klein, fast nicht zu merken hier in der Stadt. Aber Gott hat uns beauftragt, hier zu sein. Und er versorgt uns. Und Menschen aus der Stadt, über die Stadt hinaus, aus ganz Deutschland, irgendwie auch aus der ganzen Welt, unterstützen uns dabei, dass wir das hier machen können, was wir machen, nämlich eine Kirche zu starten, in der man Gott finden kann. Gott beruft John und Molly, herzlich willkommen übrigens heute, ihr seid zum ersten Mal zusammen hier. Das ist sehr, sehr cool. Gott beruft John und Molly nach Potsdam zu kommen, um uns bei der Kirchengründung zu helfen. Sie sagen, ja, lassen sich ein auf einen monatelangen Prozess des Auf und Ab. Und dann findet John einen Job in Berlin. Sie verkaufen alles in Nashville, ziehen nach Potsdam. Die erste Wohnung, die sie sich angucken, bekommen sie. Warum? Weil die gütige Hand Gottes über ihnen ist. Ronnie, der Musiker, der überlegt, mit seiner Familie ab August hierher zu kommen, um uns dabei zu unterstützen, hier wieder was aufzubauen. Er war vor 2 Wochen ziemlich frustriert, er ist ja Songwriter in den USA und die Plattenfirma hat ihm einen Plattenvertrag angeboten, der ganz, ganz schlecht war finanziell, weil sie die Befürchtung haben, wenn, sobald er in Deutschland ist, ist er nicht mehr so kreativ und die Songs, die er liefert, werden dann nicht mehr so toll sein. Ronnie dachte aber, ich werde da einen super Vertrag bekommen, um so versorgt zu werden, um in Deutschland mit meiner Familie leben zu können. Und er war da etwas frustriert und hat dann den Chef dieser Plattenfirma um einen Termin gebeten. Und er hat mich vorher angerufen und hat gesagt, pass auf, in nächster Zeit, ich treffe mich jetzt gleich mit dem. Und ich war gerade mitten in dem Buch Nehemia und habe gesagt, Ronnie, pass auf, mach's wie Nehemia. Sag ihm, was du brauchst. Nenn ihm Zahlen. Was wollt ihr? Und vorgestern Abend hat er mich angerufen und hat gesagt, ich bekomme das Dreifache von dem, was sie mir vorher angeboten haben. Warum? Weil die gütige Hand Gottes über uns ist. Und ich glaube, manchmal müssen eben Dinge zusammenbrechen und einstürzen, weil Gott etwas viel Besseres, etwas viel Größeres und etwas viel Genialeres wieder aufbauen will. Und Nehemia hat von diesem König, der selbst nicht an Gott glaubte, alles bekommen, wonach er gefragt hat, weil Gott bei ihm war. Und Gott, der König dieser Welt, der fragt dich, was möchtest du? Was brauchst du? Was willst du von mir? Und ich frage dich, was antwortest du? Hast du einen Plan? Was willst du vom König dieser Welt? Was bedeutet das jetzt für uns für nächste Woche? Wo kannst du die gütige Hand unseres Gottes über deinem Leben erkennen? Mach mal die Zufallsschublade auf und guck, was da drin ist. Wie sieht es aus mit deinem Vertrauen zu Jesus, der verspricht, alles neu zu machen? Und die Bereitschaft, dafür vielleicht manches aufzugeben, aber auch der Garantie, es wird definitiv nicht schlechter. Vielleicht will Gott dich zu einem erhörten Gebet machen, was du selbst gebetet hast. Wie kannst du für jemanden eine Hilfe sein? Wie kann Gott durch dich handeln, heute, im Laufe der nächsten Woche? Für wen kannst du Nehemia sein? Betest du für unsere Stadt? Dienstags morgens, 6.30 Uhr, ist eine gute Zeit, um für die Stadt zu beten, wo zwei oder drei versammelt sind. Meistens sind wir so viele. Willst du Teil der Geschichte Gottes sein? Ich will. Ich wünsche mir, dass diese Predigtserie über Nehemia in uns eine Leidenschaft auslöst, die unsere Routine verändert, weil wir merken, dass die gütige Hand Gottes über unserem Leben ist und Gott etwas mit uns vorhat, bevor wir dann irgendwann eine Wohnung beziehen, die er für uns vorbereitet hat. Und dieses Denken wird unseren Alltag verändern. Eine Vision zu haben bedeutet, dass die Träume größer sind als die Erinnerungen. Eine Vision zu haben bedeutet, dass die Träume größer sind als die Erinnerungen. Nehemia hatte so eine Vision für Jerusalem und die Menschen dort. Hast du so eine Vision für die Menschen hier in Potsdam?